Radio 1. Die Profis.
Noch ist es recht einsam da oben auf dem Mond. Ja, das soll sich dieses Jahr aber ändern. Eine ganze Reihe von Staaten plant neue Mondmissionen. Und auch die NASA natürlich macht sich auf zum Mond, erstmals mit Hilfe der europäischen Space Agency ESA. Warum Jahrzehnte nach der letzten bemannten Mondlandung auf einmal ein neuer Wettlauf einsetzt zum Mond, das will ich besprechen mit dem Röntgenastronomen Dr. Mirko Krumpe vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Herr Krumpe, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen und gestatten mir zunächst Ihnen und auch den Zuhörern ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr zu wünschen.
Herzlichen Dank, das wünschen wir auch. Den ersten Menschen auf dem Mond kennt jedes Schulkind. Klar, das ist Neil Armstrong, 1969. Aber nicht mal Fachleute erinnern sich an den Namen des letzten Menschen auf dem Mond. Wüssten Sie es?
Das war, glaube ich, Eugene Cernan, 1972, im Dezember 72 mit Apollo 17.
Absolut richtig. Eugene Cernan, Apollo 17, er hat quasi als letzter Mann auf dem Mond das Licht ausgemacht und dann auch so salbungsvolle Worte gesprochen, nämlich diese hier: Wenn ich nun für einige Zeit den letzten Schritt eines Menschen vom Mond Richtung Heimat machen werde, dann möchte ich sagen, was die Geschichte meiner Meinung nach festhalten wird. Amerikas Herausforderung von heute hat das Schicksal des Menschen von morgen geschmiedet. Wir gehen jetzt, wie wir gekommen sind und mit Gottes Hilfe wiederkommen werden, in Frieden und Hoffnung für die gesamte Menschheit. Und dann hat sich 50 Jahre keiner mehr für den Mond interessiert. Warum?
Ja, wir Wissenschaftler hätten schon sehr gerne wieder zurückgewollt. Da gab es noch so viele offene Fragen. Aber das Problem ist wie immer, es fehlte einfach das Geld. Sie müssen sich nicht vorstellen, wenn Sie normalen Flug betreiben, brauchen Sie eine relativ kleine Rakete. Also müssen die Nutzlast auf etwa 7,9 Kilometer pro Sekunde, das sind also sowas wie 28.000 Kilometer pro Stunde, beschleunigen. Aber wenn Sie zum Mond wollen, brauchen Sie eine viel größere Rakete, weil hier müssen Sie nicht das Gravitationsfeld der Erde verlassen und müssen die Nutzlast mit der Rakete auf 11,2 Kilometer pro Sekunde beschleunigen. Und das führt dann dazu, dass die Raketen bedeutend größer sein müssen. Ich kann da gerne nochmal ein Beispiel bringen. Die Rakete, die letztes Jahr am häufigsten geflogen ist, das war die Falcon 9, die hat eine Startmasse von 550 Tonnen, also schon auch ein großes Biest, kann aber etwa nur 5 Tonnen zum Mond heben. Und das reicht für ein Raumschiff nicht aus. Da brauchen Sie dann schon eine Rakete, die 2500 Tonnen Startmasse etwa hat. Und da sind Sie dann bei ganz, ganz anderen Kosten. Und das war wieder das Problem. Das Geld fehlte.
Die Kosten dürften ja mittlerweile nicht kleiner geworden sein, sondern erheblich größer. Warum gibt es denn jetzt trotzdem wieder einen Run auf den Mond?
Es ist, wie damals, auch hier wiederholt sich die Geschichte, eine politische Motivation. Dieses Mal ist es nicht die Sowjetunion, mit der sich die USA sozusagen ein Wettrennen liefert, sondern es ist China. China strebt nämlich auch eine Mondlandung für 2030 an. Das bekommt man immer gar nicht so mit. Und die haben schon super viele Komponenten für dieses Raumschiff getestet und testen auch schon Missionsbauteile im Weltraum. Und hier möchte auch die USA wieder zeigen, ja, wir können es immer noch und ja, wir sind immer noch die Ersten.
Und diesmal lässt die NASA die ESA mitspielen, die Europäische Space Agency im Artemis-Programm. Was ist da geplant bei Artemis 2?
Also nicht nur bei Artemis 2, sondern auch bei allen Artemis-Missionen wurde eigentlich die ESA diesmal wirklich ausgezeichnet. Das ist das erste Mal, dass die NASA das macht. Und zwar, was ist hier passiert? Das komplette europäische Service-Modul wird in Europa, genauer gesagt von Airbus in Bremen, gebaut. Also die Hälfte des Raumschiffes wird in Bremen zusammengebaut. Was ist überhaupt ein Service-Modul? Sie müssen sich vorstellen, oben sitzen in einer kegelartigen Struktur die Astronauten, diesmal 4 Astronauten drin. Und darunter haben sie einen 4 Meter großen Zylinder, also 4 Meter im Durchmesser und auch in der Höhe. Und hier befindet sich alles drin, was sie brauchen. Sie haben hier drin den Strom, also über Solarmodule, den Sauerstoff, die Wärmegeneration, das Wasser, die Triebwerke haben sie auch hier drin, die Haupttriebwerke, die 33 Schubdüsen, um eine kleine Manöver zu machen, 9 Tonnen Treibstoff. Und das wird alles in Europa gebaut. Und die NASA übernimmt das dann. Also die NASA vertraut den Europäern hier so weit, dass hier Lebenserhaltungssysteme komplett gebaut werden.
Mhm. Gibt es denn neue Forschungsfragen bei diesen Missionen, die für Sie als Wissenschaftler spannend sind?
Bei Artemis 2 steht jetzt wirklich erstmal die Erprobung des Raumschiffes im Vordergrund. Artemis 2 2 ist Artemis 1 wurde ja bereits abgeschlossen im November, Dezember 2022. Und das war eine unbemannte Mission. Da hatte man also Dummies drin und hat nur gemessen, wie warm werden die denn und wie viel Strahlung kriegen die ab und so weiter und so fort. Aber diesmal wird man wirklich alle Systeme testen. Es wird also keine Mondlandung auch stattfinden. Das ist eine reine Erprobung des Raumschiffes. Man wird auch die Flugbahn, die man auch schon mit Apollo 8 geflogen ist, wieder fliegen und gucken, ob das alles so noch funktioniert, ob man überhaupt dieses Wissen, wie man eine Mission betreiben würde, noch hat und wieder erlangen. Und es befindet sich auch an Bord ein Experiment des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums. Und zwar misst man hier ganz präzise die Strahlendosis, die während dieser 10-tägigen Mondumrundung auf den menschlichen Körper lastet. Hier ist man sehr interessiert dran, um das besser zu verstehen, wie hoch ist das Risiko überhaupt für die Astronauten.
Wäre das was für Sie zum Mondfliegen hier am Floating Round My Tin Can, Far Above the Moon, wie es bei David Bowie heißt?
Ich wäre sofort dabei, wenn Sie ein Eintrittsticket für mich haben, auch wenn das heißen würde, sich für mehrere Jahre einen großen Training zu unterziehen. Aber das ist für viele Wissenschaftler ein absoluter Traum.
Auch für den Röntgenastronomen Dr. Mirko Krumpfe vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Herr Krumpfe, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Ich hoffe, Sie gucken auch heute hoch, 15.46 Uhr, so um den Dreh geht der Wolfsmond auf und freuen sich.
Ja, vielen Dank.
Danke, tschüss.